Ja, ich begrüße Sie, ich begrüße euch zu diesem Donnerstag unseres Symposions und freue mich, dass es trotz der mörderisch frühen Zeit doch sehr viele sind, die den Weg hierher gefunden haben. Möglicherweise werden wir uns heute die Frage zu stellen haben, ob wir einen Schritt zurücktreten müssen hinter die Diskussionen und Beiträge und auch Begrifflichkeiten, die wir gestern und vorgestern eingeführt haben. Und möglicherweise hinter die doch fraglose Akzeptanz, mit der der Begriff der Kontrollgesellschaft aufgenommen worden ist. Ganz so, als seien die Disziplinargesellschaften, wie Michel Foucault sie analysiert hat, einfach zerfallen und als habe sich nunmehr ein völlig neues System von Machtbeziehungen etabliert, das System der Kontrolle, das sich weitestgehend befreit habe von Disziplinierungen. Ich will, um den Einsatz zu markieren, um den es hier geht, eine Passage aus einem Text von Michel Foucault lesen, der überschrieben ist Subjekt und Macht. Dort heißt es, Machtbeziehungen schließen den Einsatz von Gewalt natürlich ebenso wenig aus wie die Herstellung von Konsens. Die Ausübung von Macht kann auf keins von beidem verzichten und manchmal benötigt sie beides zugleich. Doch Gewalt und Konsens sind Mittel oder Wirkungen, nicht aber Prinzip oder Wesen der Machtausübung. Sie kann auf breiteste Zustimmung stoßen, sie kann Leichenberge produzieren und bei allen erdenklichen Drohungen Zuflucht suchen. Aber sie ist nicht als solche eine Gewalt, die sich nur versteckte oder ein Konsens, der stillschweigend verlängert würde. Sie ist ein Ensemble aus Handlungen, die sich auf mögliches Handeln richten und operiert in einem Feld von Möglichkeiten für das Verhalten handelnder Subjekte. Sie bietet Anreize, verleitet, verführt, erleichtert oder erschwert. Sie erweitert Handlungsmöglichkeiten oder schränkt sie ein, sie erhöht oder senkt die Wahrscheinlichkeit von Handlungen und im Grenzfall erzwingt oder verhindert sie Handlungen. Aber stets richtet sie sich auf handelnde Subjekte, insofern sie handeln oder handeln können. Sie ist auf Handeln gerichtetes Handeln. Diese Passage scheint mir deswegen als Auftakt der Diskussion am heutigen Tag nicht unwichtig zu sein, weil sie einen gewissen Akzent nicht zuletzt auf die Gewalt legt und auf die Frage, ob wir tatsächlich so geradlinig, wie das manchmal den Anschein haben konnte, gestern, vielleicht auch vorgestern, in Kontrollgesellschaften eingetreten sind, in denen das disziplinierende Moment des Einschlusses einfach verschwunden wäre. Prozesse der Ghettoisierung sind verstärkt zu erwarten unter dem Eindruck der internationalen, der Weltwirtschaftskrise. Und auch andere Perspektiven scheinen eine sozusagen weiche, lediglich mit Kontrolltechniken operierende Figuration der Macht relativ unwahrscheinlich zu machen. Wir haben auch in der Vorbereitung dieses Symposiums verschiedentlich darüber diskutiert, ob man nicht die Frage nach den Klassenbeziehungen, den Klassenverhältnissen in den bürgerlichen Gesellschaften viel stärker aufwerfen sollte, als das jetzt im Programm sich niedergeschlagen hat. Gibt es nicht, was das Verhältnis von Disziplinierung, Sicherheit, Kontrolle angeht, nicht auch klassenspezifische Unterschiede in den Techniken der Figuration und Ausübung von Macht? Kurz, möglicherweise wird es an diesem Tag etwas härter werden und vielleicht wird uns insbesondere die Palette von Beiträgen, die heute von unseren Pariser Freunden zu erwarten ist, ein wenig einführen in die Problematik der Härte der Macht und die Frage, ob wir einfach den Begriff der Disziplinierung der Milieus des Einschlusses so einfach aufgeben können. Begriffe des Lebens und des Lebendigen, wie Michel Foucault sie im Zusammenhang der Frage nach der Biopolitik, der Biomacht und der Gouvernementalität aufgeworfen hat, werden dabei eine verstärkte Rolle spielen. Zunächst wird sprechen Alain Brossard, er ist Philosoph, kommt aus Paris, lehrt an der Universität Paris 8 Saint-Denis und er wird über die Mechanismen und Dispositive der Sicherheit sprechen. Aber nicht er wird sprechen, sondern sein Text, um es einfacher zu machen, wird von Elfriede Müller auf Deutsch verlesen werden. Wir werden im Anschluss daran mit Hilfe des Übersetzers Französisch-Deutsch diskutieren können. Aber zunächst einmal wird Elfriede Müller den Text von Alain Brossard lesen.
Ich vertrete in diesem Exposé eine klare These. Die Sicherheitsdispositive, wie Foucault sie definierte und deren Genealogie er vor allem in seiner Vorlesung am Collège de France in den Jahren 1977 bis 78 mit dem Titel Sicherheit, Territorium, Bevölkerung festlegte, sind die dominanten Techniken der Regierung der Lebenden, der zeitgenössischen Biomacht und Biopolitik geworden. Dominant meint hier am effizientesten, am besten an die allgemeinen Bedingungen dieser Regierung angepasst, aber keinesfalls exklusiv oder homogen. Einerseits präsentieren sie sich in einem Feld der Differenzierung, andererseits verbinden sie sich mit anderen Dispositiven, vor allem mit traditionellen Disziplinierungsapparaten. Foucault hat häufig darauf bestanden, dass der Prozess der Gouvernementalisierung der Bevölkerungen in den modernen und zeitgenössischen Gesellschaften viel variablere Kombinationen der gouvernementalen Vernunft und heterogene Dispositive voraussetzt. Die Einführung der Sicherheitsmechanismen, die Art, wie sie sich heute entfalten, setzt keineswegs das Verschwinden der Disziplin und ihrer Herausforderungen voraus und noch weniger das Verschwinden der souveränen Macht, ihre traditionellste Form mit eingeschlossen. Sicherheit, Territorium, Bevölkerung ist eine Verschiebung der von Foucault eingenommenen Forschungsperspektive. Eine sensible Verschiebung, wenn man seine Vorlesung mit zwei recht bekannten Texten in Beziehung setzt, die er in früheren Jahren veröffentlicht hat. Überwachen und Strafen von 1975 und Der Wille zum Wissen von 1976. Der Akzent liegt nicht mehr so stark auf einer Definition der Disziplinen oder einer Analyse der Macht oder eher der Mächte, als auf der Frage, was bedeutet Regieren? Dies setzt eine weit erweiterte Akzeptanz des Begriffs Regierung voraus. Regierung von Staaten durch Prinzen selbstverständlich, aber auch Regierung der Kinder, Regierung des Selbst, Regierung der Seelen. Diese Verschiebung vollzieht sich innerhalb desselben Topos, dem der Biopolitik und der Biomacht, dem Pastorat der Bevölkerungen, die als allgemeine Formen der Regierung der Lebenden in den modernen Gesellschaften verstanden werden. Es kommt nicht von ungefähr, dass Foucault an die Definition dessen erinnert, was er und der Biomacht seit seiner ersten Vorlesung versteht. Die Biomacht, das ist die Gesamtheit der Mechanismen, die die grundlegenden biologischen menschlichen Züge in eine Politik einfließen lassen, in eine politische Strategie, eine allgemeine Machtstrategie. Doch ausgehend von dieser allgemeinen Definition eröffnet Foucault eine neue Baustelle oder macht einen neuen Vorschlag. In unseren Gesellschaften wird die allgemeine Ökonomie nun der Sicherheit zugeordnet. Ein Vorschlag, der ihn dazu bringt, seine Reflexion um eine neue Achse zu entwickeln. Sicherheit, Bevölkerung, Regierung. Und neue Konzepte zu erproben. Sicherheitsdispositive oder Techniken, Bevölkerung, Gouvernementalität, Pastorat, Widerstandsverhalten, Revolten des Verhaltens, Gegenverhalten und so weiter. Und allgemeiner über das Auftauchen, viel früher als man allgemein annimmt, der Entwürfe einer gouvernementalen Vernunft, eines liberalen Typs. Über die Ursprünge des Liberalismus nicht als ökonomisches System, sondern als großen Diskurs. Indem er sich auf das dreifache Motiv konzentriert, Sicherheit, Territorium, Bevölkerung, möchte Foucault die Analyse der Machtmechanismen verfolgen, die er vor einigen Jahren begonnen hat. Auf dieser Ebene gibt es also keinen Bruch. Man schreibt sich ein in die Kontinuität dieser erneuten Machtanalyse, die er in Der Wille zum Wissen präsentiert hat und die sich jedem Machtbegriff entgegengestellt, der die Macht als getrennte Instanz definiert, als vorhergehende Tatsache oder existierende vorherige Kraft, die keine Beziehungen zwischen sich und anderen Instanzen, Bereichen oder Objekten herstellt. Der Gesellschaft, dem Volk, der Familie, dem Individuum. Dieser immanentistischen Machtkonzeption zufolge, die sich nicht auf sich selbst stützt und sich nicht von sich aus zur Verfügung stellt, Die Macht ist nicht selbst ihre eigene Quelle, zum Beispiel als Souveränität, die sich nach einer Entscheidung etabliert oder einem Gründungsakt. Sie ist ganz im Gegenteil das, was bei der Errichtung eines Feldes von realen Kräfteverhältnissen Effekte produziert. Das, was als Technik oder Dispositiv erscheinen wird in der Errichtung eines Feldes der realen Kräfteverhältnisse, das verschiedene Elemente ins Verhältnis setzt. Einen Souverän, soziale Kräfte, Diskurse, das Begehren, das Wissen, Apparate. Die Macht ist kein großes Subjekt, dessen Diskurse und Dekrete ein ganzes soziales und politisches Ensemble einrahmen und in einen gegebenen Raum in Form bringen. Die Macht ist nur der Errichtung der Kräfteverhältnisse immanent, innerhalb deren Diskurse, Strategien, Projekte des Verhaltens, der Verhaltensweisen Gestalt annehmen. Es ist also das gleiche große polemische Unterfangen, das weitergeht. Den Souverän und sein Gesetz entthronen als große Subjekte, als große Akteure der Geschichte. Die Besonderheit des Sicherheitsdispositive gilt es also immer mit der Referenz auf diese Machtanalyse zu verstehen. Vom Standpunkt der Zusammensetzungen des Wissens und der Technologien aus, die dazu bestimmt sind, der Regierung der Lebenden, der zeitgenössischen Gesellschaften, die maximale Effizienz zu verleihen. Foucault zufolge gibt es im Großen und Ganzen drei Modalitäten, um Sicherheit zu garantieren. Sicherheit zu garantieren erscheint in den modernen Gesellschaften als Meisterleistung einer allgemeinen Regierungskunst. Erstens das Gesetz und das Strafmaß für denjenigen zu bestimmen, der dagegen verstößt. Das ist die Ökonomie der Souveränität, das Vorgehen der absoluten Monarchie. Zweitens, das von Überwachungs- und Bestrafungsmechanismen begleitete Gesetz festlegen. Das ist das Disziplinarmodell. Und drittens schließlich die Sicherheitsdispositive in Kraft setzen, die darin bestehen, ein Phänomen einzubeziehen, eine Krankheit, eine Form des sozialen Abweichens, wie zum Beispiel Diebstahl, ein Problem in Anführungsstrichen wie schulisches Versagen, innerhalb einer Reihe von wahrscheinlichen Ereignissen, das heißt, das Phänomen den Bedingungen eines vorausschauenden Systems zu unterwerfen. Foucault widmet sich in dieser Vorlesung der dritten Modalität. Es geht dabei nicht nur um die maschinellen Machtmodelle, welche die an die Figur des Meisters gekoppelten Modelle ersetzen. Es sind auch Schemata der Rationalität. Für Foucault sind es spezifische Formen der Rationalität, die sich in Verbindung mit geregelten Prozeduren jedes Mal aufdrängen, wenn ein neues Machtdispositiv ausprobiert und in Gang gesetzt wird. Das legt er dar, indem er sich auf das Beispiel der Variolation bezieht, die für ihn das erste der Laboratorien darstellt, in denen die Sicherheitsmechanismen ausprobiert werden. Hier drängt sich eine Präzisierung auf. Wenn, wie Paul Wehn es sagt, Foucaults Philosophie als radikaler Historizismus betrachtet werden kann, so unterscheidet sie sich hier streng von einem bestimmten historischen Standpunkt, der darin besteht, die Epochen und Machtformen zusammenfallen zu lassen. In der Art, Souveränitätsregime ist gleich Absolutismus. Das goldene Zeitalter der Disziplin entspricht der ursprünglichen kapitalistischen Akkumulation und so weiter. Für Foucault geht es keinesfalls darum, die institutionellen Formen der Macht zu beschreiben, sondern die Zusammensetzungen, die Formen der Apparatur des Realen über Strategien und Verhalten oder der Regierung, was er gemeinhin als Dispositive oder Mechanismen bezeichnet hat. Und das eigene dieser Apparaturen des Realen und besonders des Lebendigen ist mobil, übertragbar, variabel. In der Lage, die einen mit den anderen zu kombinieren oder die einen mit den anderen in einen Konflikt zu bringen, ohne dass es jemals möglich wäre, dass eine unter ihnen mit einer bestimmten Institution oder Epoche zusammenfällt. Foucault wird also Folgendes sagen können. Die Disziplinarmechanismen tauchen nicht einfach zu Anfang des 18. Jahrhunderts auf. Sie sind Bestandteil des juristischen Gesetzbuches. Auch die Sicherheitsmechanismen sind sehr alt. Ich könnte auch sagen, umgekehrt, wenn man die Sicherheitsmechanismen nimmt, wie man sie in unserer Zeit zu entwickeln versucht, ist es klar, dass die legalen rechtlichen Strukturen oder die Disziplinarmechanismen weder in den Hintergrund treten noch aufgehoben werden. Meines Erachtens, also Alain Brossard erachtens, arbeitet hier die Idee, die dem ähnelt, was Althusser zur gleichen Zeit in seinen Arbeiten zu Marx Überdetermination nannte. Für Foucault wird ein globales Machtdispositiv sich nicht wirklich an die Stelle eines anderen setzen, es nicht ersetzen oder auslöschen, sondern er wird es überdeterminieren. Es wird die dominante Modalität der Macht in einer gegebenen Topographie, Raum, Zeit, eine dominante Modalität, die auf eine bestimmte Art und Weise die anderen seinen Bedingungen anpasst, ohne sie aufzuheben, ganz im Gegenteil, sich mit ihnen kombiniert. Hier hat man vielleicht eine theoretische Matrix, die es ermöglicht, der Komplexität der zeitgenössischen Machtsysteme gerechter zu werden, vor allem auf unseren Breitengraden, für die der Oberbegriff Kontrollgesellschaften nicht wirklich greift, deren Schwäche es ist, den Akzent nur auf eine einzige Modalität der Regierung der Lebenden zu setzen, auf die Kontrolle. Wie wir sehen werden, besteht das Besondere der Sicherheitsdispositive darin, ganz im Gegenteil, verschiedene Modalitäten zu integrieren und zu kombinieren und deshalb multiple Variablen zu beachten. Dies wird nur verständlich, wenn unter der ausdrücklichen Bedingung, dass die globale Herausforderung dessen, was Foucault hier Sicherheit nennt, klar und deutlich unterschieden wird davon, was in unseren Gesellschaften üblicherweise unter dieser Vokabel subsumiert wird, durch die Logomaschine des Sicherheitsdiskurses. Kommen wir endlich zu den Fakten. Das Besondere der Sicherheitsmechanismen, sagt Foucault, ist es, einen ganz eigenen Typ von Normalisierung vorauszusetzen. Das Gesetz kodifiziert eine Norm. Es verleiht ihr die geregelte Form eines juristischen Apparats, der über ihre Anwendung wacht. Die disziplinäre Normalisierung etabliert eine strenge Trennung zwischen normal und anormal. Das Normale ist das, was mit der Norm vereinbar ist. Das Anormale das, was dazu unfähig ist. Und deshalb geht es in den disziplinarischen Räumen um Normierung in Übereinstimmung mit den festgelegten Normen, mehr als um die eigentliche Normalisierung. Mit den Sicherheitsdispositiven nimmt eine andere Figur der Normalisierung Form an. Etwas, das Foucault zufolge unterhalb liegt, an den Rändern und vielleicht selbst einem gesetzlichen System entgegengesetzt ist. Dies versucht er am Beispiel der Variolation zu zeigen, die für ihn als wirkliches analoges Modell funktioniert für alle Sicherheitsdispositive. Er beginnt damit daran zu erinnern, dass die Pocken die ausdauerndste aller Krankheiten waren, die man damals kannte, und dass man zu Beginn des 18. Jahrhunderts mit der Variolation zu experimentieren begann, weil jedes dritte Kind, das damals in Frankreich oder in England zur Welt kam, gefährdet war, diese Krankheit zu bekommen. Die Todesrate lag bei 1:8. Die Pocken gibt es immer noch und sie erlebten intensive epidemische Ausbrüche, die hohe menschliche Verluste mit sich brachten. Ab 1720 begann man also in England mit der Variolation und ab 1800 mit der Impfung. Die Variolation besteht darin, die normalerweise angewandten Prozeduren gegen die Epidemien und andere endemische Krankheiten auf den Kopf zu stellen. Die klassischen Prozeduren, die darin bestanden, die Krankheit zu verhindern oder die Ansteckung abzuwenden, indem die Kranken isoliert wurden, indem sie außerhalb der Stadtmauern verbannt wurden oder im Gegenteil, indem sie eingesperrt wurden. Das Prinzip dieser Umkehrung ist einfach. Man infiziert die Krankheit, man provoziert also bei den betroffenen Individuen etwas, das die Pocken selbst sind, aber in einer abgeschwächten Form, dazu bestimmt, das Individuum gegen die virulenten Angriffe der Krankheit zu schützen. So besteht die umgekehrte Prozedur darin, sich auf diese Art der ersten kleinen, künstlich herbeigeführten Krankheit zu stützen, um den anderen möglichen Attacken der Pocken vorzubeugen. Foucault zufolge hat man hier einen typischen Sicherheitsdispositiv. Diesen Zug, diese typische Umdrehung, wird er im Typ der proto-biopolitischen Verwaltung der städtischen Räume wiederfinden, die im 18. Jahrhundert entstehen, oder auch in der Einbeziehung der Hungersnöte in der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts und der Unruhen, die sich daraus ergaben. Die Innovation besteht hier, und es handelt sich dabei um eine neue Form von Rationalität und nicht nur um neue Techniken, die auftauchen, nicht in der Eindämmung des negativen Phänomens, das um jeden Preis Zufallsereignisse produziert, sondern im Gegenteil darin, das Spiel zuzulassen, ihm einen gewissen Ausdehnungsraum zuzugestehen, das Phänomen sogar künstlich zu provozieren, um es besser kanalisieren und kontrollieren zu können. Was sich aufdrängt, ist der Begriff einer Regulierung, die sich auch Normalisierung nennen kann und die darin besteht, dafür zu sorgen, dass die Pocken nicht diese Plage werden, die jedes achte Kind dahinrafft, mehr in Zeiten akuter Heftigkeit, und dass die Krankheit auf ein niedrigeres statistisches Niveau gesenkt werden kann. Es geht nicht darum, die Pocken auszurotten, die damals ein unrealistisches Ziel, aber ausgehend von der Idee, dass sie ein Element der Realität darstellen, mit dem Phänomen zu spielen, damit es seinen krassen Charakter verliert und nicht so unerwartet auftaucht als Faktor eines sozialen Ausbruchs. Es geht darum, mit dem Phänomen auf eine Weise zu spielen, dass es sich gegen sich selbst wendet und sich in diesem subtilen Spiel schwächt, indem man es gegen sich selbst spielen lässt. Man setzt hier ein Modell, eine Regierungsform über das Leben um. Ein Modell der Ausübung von Macht, der Etablierung einer spezifischen Beziehung zwischen Regierenden und Regierten, einem pastoralen Modell, von dem man diagnostizieren kann, dass es sich unserer Tage da wiederfindet, wo die Mächte mit Problemen des öffentlichen Gesundheitswesens, aber auch der öffentlichen Ordnung konfrontiert werden, so unterschiedlichen Problemen wie Drogenkonsum, Alkoholismus, übermäßigem Tabakkonsum, Autounfällen, aber auch noch anderen, auf die ich am Ende meines Vortrags zu sprechen komme. Die neuen Rationalitätsformen, die umgesetzt werden mit dem Einsatz derartiger Dispositive, setzen auch die Aneignung neuen Wissens voraus. So beruhen der Kampf gegen die Pocken, dann die Impfung auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen und dies dank statistischer Instrumente, über die man damals verfügte. Mit diesen Instrumenten wird man die Krankheit wie ein quantifizierbares Phänomen angehen, bei dem man Regelmäßigkeiten feststellen wird, mit denen man zu spielen versucht. Unter dieser Bedingung wird man, Foucault zufolge, ein Problem erkennen, die Pocken als Problem, auf das man mehr Zugriff bekommen muss. Ein Problem erkennen wird bei Gelegenheit darin bestehen, zu bestimmen, was die Krankheitsrisiken, die Todesrisiken angesichts verschiedener Vorgaben sind, dem Alter eines Individuums, seinem Wohnort, seinem Beruf und so weiter. Das Auftauchen des Begriffs Risiko ist hier grundlegend. Er wird differenzierte Ansätze ermöglichen, präziser in Bezug auf die Plage sein. Man wird entdecken, dass es Zonen mit mehr oder weniger Risiko gibt, sich an der Krankheit anzustecken. Und man wird zu diesen Besonderheiten und Vielschichtigkeiten arbeiten können. Am Ende dieses regressiven Vorgehens wird man zu jedem Fall arbeiten können und ausgehend von der Art, wie sich diese Regelmäßigkeiten bilden, analysieren. Man wird die Krankheitsrate kalkulieren, je nach Orten und Situationen, und zu einem bestimmten Begriff von normal kommen, indexgebunden an den Durchschnitt und nicht an Verordnungen. Eine normale Krankheitsrate, eine normale Sterbensrate, zu denen man arbeiten soll, damit das Phänomen umschlägt, geschwächt wird, ohne aber zu verschwinden. Interessant ist, dass diese Sicherheitsmechanismen sich in einen allgemeinen Topos einschleifen, wo die Souveränität die dominante Ökonomie der Macht bleibt oder das, was Foucault als die hauptsächliche Form der Macht bezeichnet. Indem Hungersnöte und Epidemien als Belastungsprobe für Herausforderungen wie die urbane Ordnung erscheinen, produzieren die Sicherheitsdispositive einen Richtungswechsel der Souveränität. Seit Machiavelli ist die Frage der Souveränität die der Sicherheit des Fürsten innerhalb seiner Territorien. Ein grundlegendes Verhältnis etabliert sich zwischen der Unbeweglichkeit eines Territoriums und der Souveränität. Hier erscheint ein neuer Akteur, die Bevölkerung, und in Verbindung mit diesem Akteur neue Verkettungen. Souveränität, Zirkulation, Bevölkerung. Die drei Phänomene der Straße, des Korns und der Ansteckung haben gemeinsam, bemerkt Foucault, dass sie um das Problem der Zirkulation kreisen. Der Souverän muss also von nun an auf eine neue Herausforderung antworten. Weniger auf die Integrität seines Territoriums achten, als die notwendige Zirkulation sicherzustellen und sie denen gegenüberzustellen, die ungünstig sind. Die Zirkulation laufen lassen, die Guten und die Schlechten aussortieren, dafür sorgen, dass es sich immer bewegt, aber so, dass sie diesen Zirkulationen innewohnenden Gefahren ausgeschlossen werden. Eine wesentliche Wendung profiliert sich hier in Begriffen der Machtausübung und des Programms der Regierung. Von nun an wird die Ausübung der Souveränität nicht mehr derartig um die Sorge kreisen, die Sicherheit des Fürsten innerhalb seines Staats zu gewährleisten, als um die Aufgabe, die Sicherheit der Bevölkerung zu garantieren und deshalb derjenigen, die sie regieren. Man sieht hier das Motiv der Sicherheit in einem allgemeinen Sinn auftauchen, das heute noch vorherrschend ist, wenn man von den demagogischen Sicherheitsdiskursen abstrahiert. Nicht mehr das, was darauf zielt, die zentrale Autorität vor internen oder externen Drohungen, Subversion oder Invasion zu warnen, sondern eher etwas, das den allgemeinen Bedingungen entspricht, wie eine bestimmte Bevölkerung in Sicherheit lebt oder auch nicht. Was auch den polizeilichen Bedingungen entspricht, der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit der Bürger, was genauso globale Bedingungen betrifft wie die Bereiche Gesundheitspolizei, Hygiene, Ernährung, Klima, Umwelt und so weiter. Die Sicherheit ist heute ein globales und permanentes System der Versicherung, des Schutzes, der Immunisierung, sogar des Refugiums der Lebenden gegen die Risiken und Gefahren, die ständig über den Bevölkerungen schweben. Die Sicherheit ist eher ein der Regierung der Lebenden zugeordnetes Ziel, das ohne jemals aufzuhören, die Messlatte dieser Regierung zu sein, mehr oder weniger erfüllt ist. Man erkennt, auch wenn die Dimension der Souveränität nicht in diesem Topos verschwindet, dass sie mehr und mehr durch diese neue Ökonomie der Regierung absorbiert wird, in der die Achse der Regierung der Lebenden keinesfalls mehr das Verhältnis des absoluten Gehorsams der Regierten gegenüber den Regierenden darstellt, sondern das reibungslose Funktionieren in der komplexe Mechanismen durch den Umweg, über den sich die Regierenden, im erweiterten Sinne des Begriffs zu verstehen, sich anstrengen, die kollektiven Verhaltensweisen zu orientieren, zu kontrollieren, zu modifizieren, in einem Sinn, der es ermöglicht, den Anteil von unerwarteten Ausbrüchen, des Nichtregierbaren also, zu reduzieren, ohne deshalb zu behaupten, von Grund auf und vollends das zu verändern, was die Grundlage der gegebenen Realität in einem vorgegebenen Zeitraum ausmacht. Diese Form der Regierung der Lebenden, die sich um die Sicherheit dreht, etabliert sich auf Anhieb im Relativen. Sie verband die Vermutung der Rekonstruktion des Realen, der Neuorganisation des Lebenden, und das ist der Grund, warum Foucault darin die Matrix einer proto-liberalen Gouvernementalität erblickt. Jetzt möchte ich schnell versuchen, die Art und Weise darzustellen, wie die scheinbar sehr unterschiedlichen Sicherheitsdispositive, die alle die von Foucault beschriebene Matrix aufweisen, in unseren Gesellschaften wirken. Ich möchte zeigen, wie sie als regulierende Dispositive funktionieren, wie sie Katastrophen oder große Risiken verhindern, Dispositive der Datenerfassung und ihrer Domestizierung. Das Funktionsprinzip dieser Mechanismen zu erkennen, kann es ermöglichen, allen Aporien zu entkommen, die die klassische Debatte belasten über die Kompetenzen und die Inkompetenzen der regierenden Eliten in ihrer Verantwortung für die öffentlichen Angelegenheiten. Es scheint, dass die Effizienz dieser Mechanismen nicht auf der Verbindung beruht, die sich zwischen der rationalen Kapazität eines regierenden Subjekts etabliert und der geregelten Ausübung einer Macht über eine bestimmte Bevölkerung, sondern auf einer variablen Kombination von Regierungshandlungen, regulierenden Praktiken, variablen objektiven und subjektiven Zielen, die selbstverständlich Teil des Bereichs des Unregierbaren sind. Einem Ensemble von Faktoren, deren Interaktionen die Wirkungen der Moderation, der aufgetretenen Unregelmäßigkeiten produzieren. Sie agieren als Sicherheitsmechanismus und treten somit selbst in das Feld der Gouvernementalisierung der Lebenden ein. In dem Sinne, wo vor allem die Elemente des Vorhersagens in Anspruch genommen werden. Ich habe zwei große, unerwartete Ereignisse im Kopf, die sich in Frankreich während der 90er Jahre manifestierten. Zwei enorme Risiken, sehr unterschiedliche Risiken. Die Pandemie von AIDS einerseits, der Aufstieg des Front National andererseits. Beim ersten Ereignis handelt es sich um den Einsatz eines Sicherheitsmechanismus, meines Erachtens nach exemplarisch, der dafür sorgte, dass ein Phänomen, das mit den Zügen einer wahren Katastrophe behaftet war, die klassischen Züge des reinen Verderbens trug, Pest der Homosexuellen, Genozid, Holocaust, nicht ausgerottet werden konnte, aber in einigen Jahren verortet, eingedämmt und bekämpft, sodass es seinen katastrophalen Charakter außerhalb jeder Kontrolle verlor, um den Status einer Krankheit zu erlangen, die man langfristig behandeln muss. Das Modell der Übernahme dieses Phänomens, wie es bei uns geschah, war nicht disziplinär. Es beruhte auf der Kombination von rationalen Schemata, der Umsetzung von Wissen und sehr differenzierten Machttechnologien. Eine Gesundheitspolitik, die mehr an die Verantwortung der Subjekte appelliert als an Zwang und Repression. Einer intensiven Entwicklung von Forschungsprogrammen und der ständigen Forschung mit direkter Unterstützung der geteilten Sensibilitäten und der induzierten Verhaltensweisen durch das bei uns erreichte Niveau der durchschnittlichen Selbstkontrolle. Das Besondere eines Sicherheitsmechanismus ist, von diesem Standpunkt aus gesehen, die Dimension des Regierbaren mit dem Unregierbaren zu kombinieren. In diesem Fall besteht die politische Weisheit zum einen darin, Diätkranken nicht zu stigmatisieren, sondern sich ihrer anzunehmen und sie zu begleiten, die Drogenkonsumenten nicht einzusperren, sondern keimfreie Spritzen zu verteilen und andererseits diese Dimension in den Wahrscheinlichkeitsrechnungen vorausschauend mit einzubeziehen, die auf das Unregierbare verweist und damit direkt auf den Zivilisationsprozess. Die Dimension der Wette über eine steigende Komplianz der Individuen, eine größere Zustimmung ihrerseits zum Schutzverhalten, beruhend auf der Voraussetzung eines erhöhten durchschnittlichen Gespürs für die gegebenen Herausforderungen an die Bevölkerung durch die besonderen Eigenschaften dieser Art von ansteckender und epidemischer Krankheit. Die Einrichtung des Sicherheitsdispositivs setzt in Begriffen der gouvernementalen Vernunft und der Technologie der Macht die entschiedene Ablehnung der alten Modelle voraus. Der Ausschlussschemata und der an den Rand gedrängten, die traditionell von der Autorität und der Bevölkerung selbst auch gegenüber der Lepra und der Pest angewandt wurden. Man hat es hier mit einem Sicherheitsmechanismus zu tun, wie es Delphine Moreau beschreibt. Das angewandte Verfahren besteht nicht darin, die Kranken von den Nichtkranken zu trennen, sondern das Risiko in der Reaktion gegenüber der Epidemie zu integrieren und sich auf es zu stützen. Die Praktiken nicht zu untersagen oder sie zu kontrollieren, sondern sich auf sie zu stützen, um notwendige Elemente der Vorbeugung zu integrieren. Man kann hier gut erkennen, dass die Anwendung der Sicherheitsmechanismen besondere Implikationen hat bezüglich der Subjektivierung von Risiken und bedeutenden Zufallsereignissen wie bei AIDS. Die Anwendung der Sicherheitsmechanismen setzt einerseits das plötzliche Auftauchen eines Typus von Individuum voraus, der in der Lage ist zu planen, vorauszuschauen, sich mäßigend zu verhalten und andererseits von Trägergruppen mit einer gemeinsamen Subjektivität, die in der Lage sind, spezifische Widerstandsstrategien zu entwickeln oder besondere verantwortliche Verhaltensweisen als Kollektive, wie zum Beispiel ACT UP, zu fördern. Von diesem Standpunkt aus beziehen sich die Sicherheitsdispositive auf eine Form des hochentwickelten Pastorats, weil dieses nicht nur die Disponibilität der Schafe gegenüber den Weisungen des Hirten impliziert, ihre Aufnahmefähigkeit gegenüber seiner weisen Leitung der Herde, sondern auch alle Arten von Interaktionen zwischen Regierenden und Regierten, ohne die der Mechanismus gebremst wird. Noch umstrittener ist der Fall des Aufstiegs des Front National in den 90er Jahren, dann sein Absacken innerhalb der letzten Jahre nach dem Höhepunkt von 2002. Die Angelegenheit ist in Frankreich sehr delikat und ich weiß, dass die Interpretation, die ich hier vorstelle, mehr als einen politisch Korrekten mit den Zähnen knirschen lässt. Es scheint mir, dass es sich nicht um die Bedingungen eines klassischen politischen Spiels handelt, in dem sich die Kräfte gegenüberstehen und sich die Kräfteverhältnisse innerhalb dieses Zusammenstoßes etablieren. Seit 2002 vollzieht sich ein Phänomen der Milderung in der Virulenz dieser politischen Plage, die in dem Jahrzehnt zuvor scheinbar unaufhaltsam als Partei der radikalen xenophoben Rechten im Aufstieg begriffen war. Anders ausgedrückt ist nicht die Bildung einer antifaschistischen, antirassistischen Kraft, nicht der Erfolg eines antirassistischen, humanistischen, progressiven und so weiter Diskurses, die das Phänomen Le Pen entscheidend zurückgedrängt hätten bis unter 10% der Wählerstimmen bei der letzten Präsidentschaftswahl. Es waren keine Schlacht der Ideen, keine direkte Konfrontation zwischen den Kräften des Front National und seinen Gegnern, die zur Niederlage des FN geführt hätten. Es gab keine Niederlage, sondern eine Modifizierung der Virulenzkurve. Und dies ist weder eine grundsätzliche Änderung, noch eine ideologische oder diskursive, noch vollzieht sie sich auf der Straße. Die Kanalisierung, wenig glorreich, der großen antifaschistischen Emotion, die sich im Mai 2002 großer Bevölkerungsteile bemächtigte, war Chiracs Plebiszit, ein etwas blasser Repräsentant des Antifaschismus, der im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl mit mehr als 80% der Stimmen gewählt wurde. Dieser Rückgang ohne Krise und Bruch eines Phänomens, das von vielen als bedeutsamer Ausbruch wahrgenommen wurde, bleibt aus einem einfachen Grund in den Augen vieler rätselhaft. Ihre Wahrnehmung dieses Phänomens war völlig verdunkelt durch einen spontanen Vergleich zwischen dem Aufstieg von Le Pen und dem der europäischen Faschismen in der Zwischenkriegszeit. Man ließ sich auf das Theater des Volkstribuns ein und auf die postnarzisstischen Provokationen des ehemaligen Fallschirmspringers. Man saß völligen Illusionen auf über die Natur dieser Partei. Eine populistische Maschine, demagogisch, die die Opfer der Krise auf der Grundlage von Xenophobie, traditionellem Anti-Intellektualismus und Antiparlamentarismus vereint, aber keinesfalls eine neofaschistische Partei, die den Sturz der demokratischen Institutionen vorbereitet. Dies ignorierten die dramatisierenden, oft panischen Annäherungen an das Phänomen Le Pen. Das ist die Bedingung der existierenden Kontinuität zwischen dem, was er verkörperte, und dem, was andere Sektoren der Rechten fördern. Das, was Sarkozy, der aus dem Serail der stärksten rechten Partei stammt, ermöglichte, gewählt zu werden, indem er sich sein Programm weitgehend von dem Front National auslieh. Was die meisten Analysten getäuscht hatte, war die sogenannte absolute Ausnahme, die sie glaubten, in der Strategie dieser Partei und im Diskurs ihres Chefs zu erkennen. Da, wo nichts auftauchte, das nicht eigentlich dafür geeignet wäre, durch die Effizienz der Sicherheitsmechanismen absorbiert zu werden, wie in fast allen anderen westeuropäischen Demokratien. Wie ein jeder feststellen kann, ist das Ergebnis dieses großen Theaters, des Zusammenstoßes zwischen Le Pen und seinen vermeintlichen Gegnern und die Kristallisierung des politischen Lebens in Frankreich auf diese Herausforderungen während eines Jahres das, was vor allem der konservativen, republikanischen und liberalen Rechten nutzte und es ihr ermöglichte, den Einsatz einzustreichen und die Regierungslinke vernichtend zu schlagen. Jeder Vergleich zwischen dem, was sich um das Phänomen Le Pen abspielte, und den politischen Katastrophen, die sich in West- und Mitteleuropa in der Zwischenkriegszeit ereigneten, ist belastet durch diese radikale Unterschiedlichkeit zwischen zwei Topografien. Das, was die 20er und 30er Jahre charakterisiert, auf der Ebene des Staats, der Institutionen und politischen Apparate, als auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Die Abwesenheit von Sicherheitsmechanismen, die bewirkt, dass ein Zufallsereignis eine Spirale von Störungen auslöst, die ihrerseits eine Katastrophe produzieren. Das zeigt im Gegenteil, dass die angebliche braune Pest, neu gestylt in Person von Le Pen oder dem verstorbenen Haider in Österreich oder Bossi in Italien, sich am Ende nur als ein starker Heuschnupfen der repräsentativen Demokratie herausstellt. Durch die Einrichtung von mächtigen Sicherheitsmechanismen außerhalb jedes direkt einsehbaren Feldes, bei denen zusammengewürfelte Faktoren und Elemente am Werk sind. Institutionelle Mechanismen, ein Wahlsystem, das die extremistische Partei daran hindert, ins Parlament zu kommen. Eine Art von impliziter Mäßigungsregel des Wahlkörpers, die die Wähler daran hindert, das Nichtwiedergutzumachende von 2002 zu tun, trotz einer steigenden Neigung bei Wahlen seine Verachtung und seinen Ekel gegenüber der politischen Institution zu manifestieren. Eine Art von moralischer Korrektur der großen Presse, die untersagt, offen die xenophobe Partei zu unterstützen. Die interessegeleiteten Berechnungen der anderen rechten Parteien, die sie dazu bringen, jede dauerhafte oder strategische Allianz mit dem FN abzulehnen und so weiter. All das wird kombiniert, sodass nach der großen Angst des Mai 2002 das Phänomen, das einige Jahre zuvor so besorgniserregend erschien, dass einige freie Geister sich fragten, ob es nicht an der Zeit sei, das Tier zu schlachten, bevor das Unwiderrufliche uns erfasst hat, unmerklich von Wahl zu Wahl zurückgeht, ohne aber zu verschwinden. Doch man kann sagen, dass es erneut diesen Teil des Negativen, ja sogar Abstoßenden darstellt, ohne dass es kein politisches Leben in einer gegenwärtigen Demokratie gibt. Alles scheint so abzulaufen, als ob in unseren Gesellschaften diese Sicherheitsdispositive eingespielt und effizient sind, verankert im politischen und sozialen Leben, dass selbst unsere falschen Perspektiven, unsere analytischen Schnitzer, unsere politischen Traumbilder, unsere schlecht angewandten Erinnerungsautomatismen trotz allem dazu beitragen könnten, die Risiken zu senken, den Gang der Dinge zu regulieren und in Begriffen der Gouvernementalität des Lebens das Wesentliche garantieren. Die Kontinuität der Dinge, die globale Integrität der menschlichen Herde und das Andauern des Herrschaftsapparats, der unter anderem auf der dynamischen Verbindung zwischen Regierenden und Regierten beruht. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Ja, vielen Dank, Alain Brossard. Vielen Dank, Elfriede Müller. Ich will gleich fragen, gibt es Ergänzungen, Fragen, Einwände, Positionen, die mit denen Alain Brossard konfrontiert werden soll? Wenn dies nicht der Fall ist, hätte ich eine Frage. Die betrifft den Begriff des Territoriums, der ja in dem, was Sie ausgeführt haben, im Zusammenhang mit der Sicherheit eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat und letztlich auch mit der Dimension des Pastoralen, also der seit Platon ja vertrauten Modellbildung des Politischen oder der Regierung als eines Pastorats. Mich würde interessieren, wie sich dieses Verhältnis aus Ihrer Perspektive unter Bedingungen dessen darstellt, was man Globalisierung nennt. Also mit welchem Begriff von Territorialität, Territorium, mit welchem Verhältnis möglicherweise auch von Territorium und Terror hat man es zu tun unter Bedingungen der Globalisierung und verschiebt sich nicht dadurch auch dieses Sicherheitsdispositiv in tiefgreifender Weise, beziehungsweise wie transformiert es sich in neue Relationen von Sicherheit und Territorium?
Oui, je vais répondre brièvement sur deux points. Non, d'abord, je voudrais remercier Elfriede Müller pour la traduction et pour la lecture du texte. Je sais suffisamment l'allemand pour avoir vu à quel point elle a traduit mon texte avec une très grande précision, et je la remercie aussi pour la lecture que je n'aurais pas été capable de faire à ce rythme et avec le ton qui convient.
Also, hört sich ein bisschen komisch an, dass ich das übersetzen muss, aber allein dank mir für die Lektüre und das Übersetzen erstmal.
Alors, pour répondre à la question maintenant, donc sur deux points. Le premier point concerne Foucault. Foucault insiste beaucoup sur le fait que l'invention de la biopolitique suppose un déplacement dans l'exercice de la souveraineté, même quand on est dans un régime, disons, de souveraineté classique.
Foucault insistiert sehr stark, dass sich die Souveränität dass die Art des Regierungs sich verändert durch die Biopolitik.
Avec un déplacement donc du territoire vers la population.
Des Territoriums an die Bevölkerung.
L'objet majeur du gouvernement cesse d'être le territoire et devient pour l'essentiel la population.
Das deplatziert sich wesentlich hin zur Bevölkerung. Die Bevölkerung wird das jetzt ein zentraler Aspekt. Geht das jetzt mit diesem komischen Mikro?
Ja.
Gut, dann werde ich es so halten.
Ouais, ceci, dans la perspective de Foucault, a une longue histoire, parce que ça renvoie à la grande forme du pastorat.
Das hat eine lange Geschichte bei Foucault, das führt zurück auf das Pastorat.
Le pasteur, pour Foucault, de tout temps, de toute éternité, si on peut dire, règne sur le troupeau et pas sur un territoire.
Der Pastor regiert über eine Herde und nicht über ein Territorium.
Or, pour Foucault, la biopolitique moderne, c'est une réintensification d'une forme nouvelle du pastorat. La biopolitique moderne, c'est une réintensification de la grande forme du pastorat.
Die moderne Biopolitik ist eine Reintensivierung des Pastorats.
Comme forme de gouvernement des vivants, précisément.
Als Regierungsform der Lebenden.
Bon, ça c'est donc le premier point, c'est le fil que suit Foucault constamment. Donc les questions du territoire ne l'intéressent pas beaucoup.
Das ist der erste Punkt, der rote Faden, und die Frage des Territoriums interessiert Foucault eigentlich nicht besonders.
Mais on voit aussi, le deuxième point sur lequel je voudrais faire une remarque, que même si on est attentif aux formes actuelles de la souveraineté, à l'exercice contemporain, le plus contemporain de la souveraineté, telle que la souveraineté se maintient, bien sûr, dans tous ses enjeux, on assiste à la naissance de ce que j'appellerais maintenant une violence de souveraineté extraterritoriale ou supraterritoriale.
Wenn man aufmerksam die Entwicklung der Souveränität betrachtet, nimmt man zur Kenntnis eine Gewalt der Souveränität, eine vor allem extraterritoriale Gewalt der Souveränität.
Je pense à une chose précise, un dispositif particulier qui a été inventé au cours des dernières décennies par les stratèges militaires et politiques des États-Unis d'Amérique, qui s'appelle en anglais Extraordinary Rendition Program.
Ich denke da an ein Dispositiv, das in den letzten Jahrzehnten von amerikanischen Militärs entwickelt wurde. Das heißt
Extraordinary Rendition Program en rapport avec la lutte contre le terrorisme international.
Im Zusammenhang mit dem angeblichen Kampf gegen den internationalen Terrorismus.
C'est la construction d'un réseau mondial, global, qui permet de saisir, non pas d'arrêter, parce qu'arrêter c'est un concept, c'est une notion juridique, mais de saisir des individus soupçonnés de terrorisme en quelques lieux du monde que ce soit.
Das ist die Installierung eines globalen Netzwerks, das es erlaubt, Menschen irgendwo festzusetzen.
De les emprisonner, de les conserver dans des prisons clandestines, dans toutes sortes de lieux, pas seulement sur le territoire des États-Unis, pas seulement à Guantanamo, mais dans toutes sortes de pays amis, entre guillemets.
Sie einfach festzuhalten, gefangen zu halten in allen Arten von Ländern, nicht nur in Guantanamo, in den sogenannten befreundeten Ländern, auch der USA.
De les faire interroger, torturer, transférer avec des vols noirs, ce qu'on appelle des vols noirs, clandestins, à travers le monde entier, avec la complicité donc d'États.
Sie zu vernehmen, zu foltern, festzuhalten, sie mit sogenannten schwarzen Flügen, nennt man das, von einem Land zum anderen zu bringen.
Et on a là pour moi le laboratoire d'une souveraineté globale et supraterritoriale, émancipée des contraintes du territoire.
Das ist für mich das Laboratorium einer Souveränität, einer globalen Souveränität, die emanzipiert ist vom Territorium.
On est aux antipodes de tout ce que Carl Schmitt a essayé de désigner autour du nomos der Erde.
Wir befinden uns im gegengesetzten Punkt von dem, was Carl Schmitt im Nomos der Erde beschrieben hat.
Schönen Dank. Michaela Ott.
Ja, Herr Broussard, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollten Sie uns ja vor allen Dingen eine bestimmte Entwicklung aufzeigen, dank welcher sich die Sicherheitsmaßnahmen, die Versicherungsmechanismen bis in die Gegenwart hinein sukzessive verfeinert haben, das Netz sozusagen immer molekularer geworden ist, mittels auch zeitlicher Regime der Vorwegnahme, der Vorbeuge, der Vorbeugehaft etc. Meine Frage wäre nun, wo fangen wir mit unserem Sprechen an als Akademiker? Befinden wir uns außerhalb dieser Selbstversicherungsmaßnahmen? Schreiben wir uns nicht genauso ein? Können wir der geistigen Vorbeugehaft entkommen? Sichern wir uns nicht selber ab in unserem Diskurs? Beziehungsweise wo wäre das Moment des Ausbruchs, des Austretens, der Entsicherung unseres Sprechens?
Je vais peut-être profiter de votre question pour rendre plus clair ou un peu plus intense, si vous voulez, les objections que j'avais par rapport à la problématique générale qui s'est exprimée hier, notamment, et qui était celle qui nous a été proposée pour le pour le colloque, c'est-à-dire dire, parce que je pense que votre question y renvoie, quelles seraient mes réserves par rapport à un emploi ici très, très récurrent de la notion de société de contrôle.
Ja, ich möchte Ihre Frage zum Anlass nehmen, ein bisschen auf das einzugehen, was gestern Thema des Kolloquiums war, die Frage der Kontrollgesellschaft.
Et je pense, à la fin de ces objections, je viendrai directement sur le point que vous avez soulevé.
Am Ende meiner Ausführungen komme ich auf den genau von Ihnen angesprochenen Punkt zurück.
J'ai des réserves sur trois points. Sur cet emploi récurrent de société de contrôle qui est placé au centre, disons, de ce colloque.
Ich habe drei Einwände gegen den Begriff der Kontrolle, wie er auf diesem Kolloquium gehandhabt wurde.
Premièrement, je pense que dans des usages courants, pas forcément ceux qui sont pratiqués ici, mais quand même dans des usages courants, le syntagme société de contrôle, il différencie mal, disons, une approche deleuzienne d'une approche orwellienne. Et là, il y a la possibilité d'un contresens, parce que dans l'approche orwellienne, société de contrôle, elle est, ou ce qui viendrait, dans ce qui irait dans ce sens-là, avec l'usage du panoptique, ce qui en tient lieu dans 1984, etc., c'est indissociablement associé l'exercice d'une souveraineté qui est terroriste et qui est dans son fond totalitaire. Or, chez Deleuze, ça va évidemment pas du tout dans ce sens-là.
Der erste Punkt ist der, dass das Syntagma, wie es hier genutzt wird, eigentlich Foucault und Deleuze und Orwell zusammenwirft und das einfach ein Gegenmodell irgendwie aufwirft, das so nicht stimmt, weil der Begriff bei Orwell, wenn man es auf das Panoptikum bezieht, auf 1984, ist eine terroristische und totalitäre Ausprägung.
Deuxièmement, je pense que toute opposition globale entre société 2 et société 2, donc société de discipline et société de contrôle, est une cote beaucoup trop mal taillée, est une cote beaucoup trop flottante. Et comme j'ai essayé de le montrer en passant par Foucault, le principe de du gouvernement moderne, c'est qu'il associe constamment des formes de rationalité et des types de dispositifs qui sont hétérogènes les uns aux autres. Donc il n'y a pas de société de contrôle en ce sens-là. Dans la société de contrôle, les mécanismes disciplinaires continuent à fonctionner à plein.
Der zweite Punkt ist die Unterscheidung zwischen Disziplinar- und Kontrollgesellschaft, die meines Erachtens nach viel fluktuierender wird, ist, als sie hier gehandhabt wurde. Deswegen verweise ich auf Foucault und seine Analyse des modernen Regierungs, die selbstverständlich Kontrollmechanismen mit einbezieht und sie verbindet mit den Disziplinarmechanismen.
Et troisième point, c'est ce qui me ramène à votre question. Pour moi, le problème, il n'est pas tellement de donner un nom ou une enveloppe ou une étiquette au type de société dans laquelle nous vivons. Il est plus directement politique que ça. Il est d'essayer d'identifier, disons, des mécanismes ou des formes, des moyens et des stratégies de gouvernement, pour autant que je me situe plutôt du côté des gouvernés. Donc de poser au centre de l'analyse l'enjeu de la relation entre gouvernant et gouverné.
Drittens geht es mir nicht so darum, der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, einen Namen, einen Begriff zu geben, sondern ich analysiere sie wesentlich politischer und stelle eher, betrachte mich selbst als Regierten und sehe die Gesellschaft als ein Verhältnis zwischen Regierten und Regierenden.
Si nous voulons pouvoir donner corps au motif de la résistance, encore faut-il pouvoir dire à quoi nous résistons, c'est-à-dire à quels moyens et à quelle forme de gouvernement nous résistons.
Wenn wir dem Widerstand Gestalt verleihen wollen, müssen wir uns darüber klar sein, gegen was wir Widerstand leisten, gegen welche Art von Regierung.
Le thème général de la société de contrôle ne permet pas de noter ces lignes de front. Il faut désigner des lignes de front sur lesquelles s'opposent des gouvernants et des gouvernés, parce que c'est là que le motif de la résistance peut apparaître.
Die Kontrollgesellschaft erlaubt es nicht, diese Frontlinien klar zu definieren, die wir benötigen, um die Gesellschaft auch zu bekämpfen.
Donc, ce que je vous répondrai, c'est que dans Bon, puisque la question elle portait là-dessus, dans ma pratique personnelle, professionnelle, etc., les lignes de résistance, elles sont assez distinctes. Elles s'opposent à des types de réformes, à des types d'injonctions qui nous viennent de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, dans tous les sens du terme, et qui, entre autres choses, visent à établir des formes de discipline dans l'enseignement de la philosophie, dans les pratiques de la philosophie que nous refusons.
Was die Widerstandsformen angeht, die man heute haben kann, die sind auch sehr konkret. Wir wenden uns zum Beispiel gegen die Anordnungen und Disziplinarmechanismen, die in der Philosophie eingerichtet werden und leisten dagegen Widerstand.
Moi, j'ai eu l'impression en écoutant, et je le dis de façon tout à fait détendue, pas polémique du tout, hein, mais en entendant un certain nombre d'exposés hier, que finalement, ici prévaudrait, enfin, dans ce que j'ai entendu, une espèce d'approche éthique de la société de contrôle, bon, dans laquelle finalement, oui, bon, bah, d'accord, il y aurait tous ces mécanismes, tous ces flux de contrôle qui se présenteraient là, mais qui en même temps auraient suffisamment de jeux, disons, présenteraient suffisamment de jeux pour permettre la floraison de toutes sortes de formes de subjectivité qui quand même laisserait la part assez grande à l'exercice de notre liberté, au développement, à l'invention de toutes sortes de formes de subjectivité et qui ferait finalement que bah, dans la société de contrôle, on serait finalement, certes on sait qu'on a affaire à toutes ces disciplines, mais on ne serait pas du tout, disons, sommé d'entrer dans des pratiques de résistance. Or, le thème des conduites de résistance, chez quelqu'un comme Foucault, ou des contre-conduites, c'est un thème fondamental. Chez Deleuze aussi, d'ailleurs.
Jetzt war jetzt ein bisschen lange. Ich hoffe, dass ich das noch hinkriege. Also, mein Eindruck, der Eindruck von Herrn Brossard gestern bei den verschiedenen Vorträgen, war der, dass man im Rahmen der Kontrollgesellschaft doch die Möglichkeit sieht, eine Entwicklung einer Subjektivität, einer gewissen Freiheit. Und dass es auch um Spiele geht, die zugelassen werden innerhalb der Kontrollgesellschaft, während es ihm doch mehr daran liegt, die Richtlinien eines widerständigen Verhaltens zu definieren, wie das Foucault gemacht hat. Und die sieht er nicht in dem Rahmen gegeben.
Ich würde gern die Diskussion, also aus zeitlichen Gründen jetzt begrenzt. Wir werden die Fragen ganz gewiss weiter verfolgen und aufnehmen. Verschiedene Referentinnen bzw. Referenten werden hier darauf zurückkommen. Aber diese Frage noch.
Stefan Paul, ich hätte eine Frage nach dem Unterschied. Wo besteht der qualitative Unterschied tatsächlich zwischen der Regulation von Krankheit, zwischen der Regulation von Krankheit durch das Aufsterben in Anstalten, der moderne Form, von der Sie gesagt haben, man entlässt die Menschen in die Gesellschaft und will ich Ihnen sozusagen Eigenverantwortung zu. Wenn diese Eigenverantwortung, wie ich das verstehe, ein wesentliches Mittel ist, den Menschen im Grunde auf sich selbst zurückzuwerfen und ihn letztlich durch ökonomische und in letzter Konsequenz wieder andere Formen der Gewalt auf sein Problem zurückzuwerfen, das heißt von der gesellschaftlichen Verantwortung abzusehen. Also der Unterschied ist mir nicht ganz klar zwischen klassischen Formen der Ausschließung und einer modernen Form der Bezichtigung, wo der Mensch eigentlich immer mehr gesagt wird, er ist selber schuld an dem, wenn er krank wird, wenn er zum Beispiel raucht, das ganze Problem.
Aber la différence, elle est à un premier niveau, elle est tout à fait évidente, c'est que quand vous avez une épidémie dans un régime traditionnel, vous avez une épidémie de peste, on ferme les murs, on enferme les gens, vous n'avez pas le choix, et donc vous avez un traitement autoritaire de la chose. Avec la lèpre, c'est la même chose, on chasse les gens, enfin c'est la même chose, je veux dire, le principe autoritaire est le même, et donc il n'y a pas d'appel qui est fait aux subjectivités, tout simplement, il n'y a pas d'appel fait aux subjectivités des malades.
Im ersten Fall bei einer klassischen Epidemie ist es völlig klar, bei der Pest zum Beispiel, da werden Mauern hochgezogen, die Leute werden dahinter versteckt, das ist ein ganz bei der Lepra auch, da werden die Kranken verjagt, das ist ein autoritärer Umgang, da wird nicht an die Subjektivität der Kranken appelliert.
Dans les formes qui s'imposent avec les dispositifs ou les mécanismes de sécurité, L'efficacité même de ces mécanismes suppose une inclusion des subjectivités, des sujets malades, des sujets concernés, inclusion sans laquelle les courbes ne peuvent pas s'abaisser, et donc le phénomène va conserver son caractère de fléau.
Bei Einsatz der Sicherheitsdispositive ist das ganz anders. Da wird die Subjektivität der Menschen mit eingeschlossen und mit benutzt, um die Krankheitsraten zu senken. Sonst würde das nicht möglich sein.
Le présent est de ce point de vue un laboratoire parfait, impressionnant. Vous voyez très bien que vous avez des espaces de culture, des espaces de civilisation dans lesquels les mécanismes de sécurité marchent et marchent de mieux en mieux, sont d'une efficience toujours plus grande, et vous avez des espaces dans lesquels ils ne marchent pas pour des raisons qui restent à analyser, mais où donc l'apparition d'un phénomène comme la pandémie du sida va réactiver tout un archaïque de la persécution, de la stigmatisation, etc., et faire en sorte que on va rester là dans un contexte où il n'y aura pas d'embrayage sur des mécanismes de sécurité.
Also die Gegenwart ist ein beeindruckendes Laboratorium, um die Anwendung der Sicherheitsdispositive zu verfolgen. Auf kultureller, zivilisatorischer Ebene, wenn man sich zum Beispiel den Umgang mit AIDS anguckt, wie AIDS-Kranke stigmatisiert werden, weist das eine gewisse Archaik auf. Und wir werden das weiter analysieren und beobachten, wohin das führen wird.
Vielen Dank, Anna Bosse. Vielen Dank, Elfriede Müller.